Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Abend hier zusammengekommen. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir in deinem Namen, Herr, in die Gegenwart deines Vaters und unseres Vaters treten können. Danken dir, dass du uns diesen Tag hindurchgebracht, hindurchgeführt hast und dass du uns diese Zäsur in der Mitte der Woche gibst, an der wir hier innehalten können, an der wir das Normale liegen lassen können, und ganz bewusst zu dir kommen und dich bitten, dass du uns ein Wort gibst, das uns Klarheit schenkt, das uns Perspektive gibt, das uns den Weg weist. Hab herzlichen Dank für unseren besonderen Gast, für unseren Bruder in unserer Mitte, für Helmut Mattis. Wir wollen dich bitten, dass du ihn segnest für diesen Abend, für das, was er uns weitergibt, dass du sein Wort bestätigst, dass dein Heiligen Geist wirksam unter uns sein lässt, das ist unser Gebet. Und wir bitten dich auch für uns, dass du uns aufnahmebereit und aufnahmefähig machst und geben dir die Ehre, dass du unser Herr und unser Gott bist, der uns versorgt, äußerlich und innerlich, und der uns auch immer wieder stärkt, kräftigt durch sein Wort, das wir auch an diesem Abend aufnehmen können. Und so preisen wir dich, freuen uns an dir, unserem Gott, geben dir die Ehre und warten auf deinen Segen. Amen.
Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung und dass so viele gekommen sind, trotz Fernsehen und allen anderen möglichen Aufregungen. Ich hoffe, es wird trotzdem nicht zu aufregend hier bei der langen Steinbacher Höhe bei meinem Vortrag, denn das Thema ist etwas ungewöhnlich. Aber es entspricht tatsächlich meinen Erfahrungen, dass ich sehr oft erlebe, dass Christen, ja, ich habe manchmal das Gefühl, enttäuschter sind als Heiden. Und es ist schon seit langem so ein Bedürfnis von mir, nach den Ursachen zu forschen. Und da möchte ich einfach mal ein paar Dinge zu sagen. Aber zunächst, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin schon zu Manfred Mössingers Zeiten als Referent hier gewesen, und ich freue mich immer wieder im Lande hören zu können, dass doch ein großer Segen von dieser Bibelkonferenzstätte ausgeht und das schon seit vielen Jahren. Und ich hatte eben noch ein Telefonat mit Manfred Mössinger und freue mich, dass auch er hier in Segen weiterhin auf seine Weise wirken darf, und mit Andreas bin ich in vielfacher Weise verbunden im Hauptvorstand der Allianz, und ich freue mich, dass es hier so aufwärts geht. Ich habe auch schon entdeckt, wenn ich mal längere Zeit hier bin, wo ich mich am meisten aufhalten werde, das ist in einer ganz neuen Ecke, nämlich da, wo es die Süßigkeiten gibt. Dann gibt es auch da keine Enttäuschung für mich, denn die ist da. So, also vom Segen der Enttäuschungen, worauf wir uns wirklich verlassen können. Während einer Konferenz ging ich abends an die Hotelrezeption, und ich war völlig platt. Die Dame an der Rezeption sprach mich mit meinem Namen an. Ein völlig säkulares Hotel, war also hier nicht lang Steinbacher Höhe. Und ich fühlte mich natürlich geschmeichelt, und wie das dann so ist, irgendwie eine eitle Wurzel ist dann doch da. Und ich sage, ja, woher kennen Sie mich denn? Und sie sagt, ich kenne Sie überhaupt nicht, aber Sie haben doch hier ein Namensschild. Sie sehen, so kann man sich täuschen. Das ging nun gut aus, aber wenn man die Zeitungen verfolgt, jeden Tag sterben Fußgänger wie Autofahrer, weil sie sich darauf verließen, dass der andere bei Rot auch tatsächlich hält. Denn es ist ja der Urwunsch jedes Menschen zu wissen, auf was und auf wen kann ich mich eigentlich wirklich verlassen. Und es ist eine Urenttäuschung zu erfahren, ich habe mich geirrt. Doch jede Enttäuschung ist auch eine Chance und kann sogar eine ganz große Chance sein, befreit sie uns doch von Täuschung. Und kann uns, indem sie uns von einer Täuschung befreit, zur Wahrheit führen und auf diese Weise zum Segen werden. Unsere Zeit ist ja in ganz besonderer Weise davon geprägt, dass Menschen meinen, sie könnten sich auf nichts und niemanden mehr verlassen. Sie merken das an der Wahlbeteiligung. Sachsen-Anhalt letzten Sonntag noch 51% in einem Land, wo vor 20 Jahren 100.000 auf die Straße gegangen sind, mit dem nur ein Ziel, wir wollen frei und geheim wählen können. Jetzt könnten sie es und nur jeder Zweite macht mit. Bei der weltgrößten Buchmesse der Frankfurter, wenn man da vom Bahnhof zum Messegelände ging, dann war alle paar Meter ein großes Plakat, eine Werbung für das Buch »Du Narr« und der Untertitel »Du kannst dich auf niemanden verlassen«. Das ist geradezu ein Grundgefühl bei vielen Bürgern und das macht sich deutlich in Protestbewegungen, Anti-Atommüll, Demos in Gorleben oder jetzt gegen Atomkraft allgemein. Sie haben das hier in Baden-Württemberg in besonderer Weise erlebt in Sachen Stuttgart 21. Da braucht man sich gar nicht einmischen, ob das gut oder schlecht ist. Man ist dagegen, man hat das Gefühl, da ist man nicht richtig informiert worden, ist man über den Tisch gezogen worden. Eine Analyse der Bucherscheinungen des letzten Jahres, und das waren immerhin 18.400 neue Bücher in deutscher Sprache, kommt zu dem Urteil, es gibt einen Siegeszug der Wutliteratur. Bücher, die die Ohnmachtsgefühle vieler Bürger ausdrücken. Das Fazit, das Zetern und Protestieren ist das Gebot der Stunde. So die Literatur in Deutschland, und sie ist natürlich ein Signal für ein Empfinden, das in der Luft liegt. Ist das auch unter uns Christen so? Man spricht ja bereits von den sogenannten Wutchristen, Christen, die sauer sind, weil sie das Gefühl haben, ihre Kirchenleitung und Synoden entscheiden sowieso ganz anders, als man an der Basis denkt. Aber wir wollen tiefer gehen und uns jetzt nicht mit Kirchenleitungsentscheidungen beschäftigen, sondern geradezu mal bohrend nachfragen, wo werden wir eigentlich enttäuscht? Wo haben wir das Empfinden, wir können uns nicht verlassen auf uns selbst, auf Methoden, auf unsere Verkündigung, auf unsere Taten, auf unsere Mitchristen? Und dann eine Frage, die hier in diesem Raum vielleicht etwas ungewöhnlich ist, können wir uns eigentlich auf Gott verlassen? Aber der Reihe nach. Erstens, kann ich mich eigentlich auf mich selbst verlassen? Ich weiß nicht, wie Ihnen das so an Silvester immer geht. Ich habe jahrelang neben eine lange Liste gemacht, was ich im neuen Jahr nicht mehr machen möchte. Und das Ergebnis war schon nach wenigen Tagen, in manchen Fällen wie bei den Süßigkeiten schon nach wenigen Stunden, so wie bei 90% aller anderen, ich stellte fest, ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich nehme mir etwas vor und leider klappt es da nicht. Wenn es um den Bauchumfang geht, ist das auch nicht sehr tragisch. Schlimmer ist es aber bei offensichtlichen Sünden. Da nimmt sich jemand vor im neuen Jahr, da will ich jeden Sexklick im Internet meiden, da will ich auch bei Intrigen in der Schule, in der Firma, an der Universität nicht mehr mitmachen und auch bei der Steuererklärung will ich immer ans jüngste Gericht denken. Und dann stellt er auch hier fest, was Paulus schon so beschrieben hat. Das, was ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun soll, das tue ich. Wie werden mir solche Erfahrungen zum Segen? Eines ist ja klar, ich soll nicht sündigen. Da sind wir uns ja hier in diesem Raum einig, aber wenn es nun doch passiert, und hier ist mir in meinem Leben ganz wichtig geworden, dass ich mir deutlich mache, Christus wäre umsonst ans Kreuz gegangen. Ja, alles, was im Neuen Testament steht, wäre eigentlich völlig umsonst. Und das ganze Christsein hätte an dem Entscheidenden verloren, wenn ich nicht immer wieder in Anspruch nehmen würde, was allein der christliche Glaube bietet, einen Neuanfang. Ich habe immer nicht verstanden, ich komme aus einem völligen Atheismus, kein Christ in der Nähe gewesen, Da gibt es, ein Mensch bekehrt sich und dann kommt so eine Generalbeichte, also alle Sünden bis dahin. Und dann ist irgendwie so, danach gibt es dann irgendwie keine Sünden mehr. So das Empfinden, denn ich höre ganz selten vom Angebot von Beichten, vom Hinweis darauf, dass man fällt und immer wieder die Möglichkeit hat, aufzustehen. Und da ist mir etwas, was Martin Luther gesagt hat, sehr wichtig geworden. Luther hat einmal geschrieben, jeder Tag im Leben eines Christen ist Bußtag. Jeden Morgen neu muss ich eine Entscheidung treffen, Herr, diesen Tag will ich mit dir begehen, mit dir allein. Und jeden Abend habe ich die Möglichkeit, reinen Tisch zu machen. Herr, ich habe gesündigt, da und dort. Das tut mir leid, das will ich nicht wieder machen. Bitte vergib mir. Und das Tolle ist, er tut es. In der Auseinandersetzung mit unserem Ex-Verteidigungsminister Guttenberg haben wir ja die Gefahren des Internet kennengelernt. Und die größte Gefahr des Internet ist, das Internet vergisst nie. Was da mal drin steht, bleibt drin. Aber wir haben nun einen Gott, der bekennt mit der Beichte. Wenn einer ernsthaft seine Sünden bereut und versucht, sie nicht wieder zu tun, dann sind sie vor meinen Augen, vor meinem Kopf, vor meinem Herzen weg. Das kommt nie wieder hoch. Wissen Sie, das ist etwas Wunderbares, was die christlichen Glauben von allen Religionen unterscheidet. Was für eine grausame Religion ist da der Islam? Lesen Sie es mal im Koran nach. Da ist das Bild der Waage. Hier die guten Taten, da die bösen Taten. Alles wird festgelegt. Und je nachdem, wie sich die Waage hinbewegt, kommen sie ins ewige Paradies oder nicht. Wer schafft das? Keine Heilsgewissheit. Ich weiß ja nicht, wie die Wagensituation ist. Oder wir haben das jetzt im neuen Spektrum mal analysieren lassen, der Glaube der Japaner, furchtbar. Kein Gott, sondern tausende Götter. Und diese Götter müssen ständig zufriedengestellt werden. Sie können das, wenn Sie mal in ein China-Restaurant gehen, gucken Sie mal ein bisschen hinter die Theke, wenn das ohne große Auffälligkeiten möglich ist, da werden Sie so kleine Hausaltäre finden. Die Götter müssen versorgt werden mit Nahrung. Sonst sind sie einem nicht mehr wohlgesonnen. Das ist reine Selbsterlösung. Und ich weiß nie, sind sie mir wohlgesonnen oder nicht. Und hier haben wir einen Gott, der sagt, ich vergebe. Und damit vergesse ich ein für alle Mal. Da kommt dann auch nichts mehr ins jüngste Gericht. Das ermöglicht keine Religion, kein anderer Glaube. Und ich bin überzeugt, es gäbe wesentlich mehr fröhlichere Christen, wenn wir diese Reinigung für unsere Seele oder modern ausgedrückt dieses Wellness-Programm in Anspruch nehmen würden. Zweitens, kann ich mich auf Methoden verlassen? Ich denke, viele werden sagen, sie können sich auf sich selbst nicht verlassen. Das wird vermutlich nicht nur ich sein. Und bei denen ist dann der große Ausweg, die große Gefahr natürlich auch, wenn ich selbst es nicht schaffe, dann müsste es mit Methoden sein. Wir sehen da Bücher, die Jesus-Methode oder Jesus für Manager, die Abraham-Methode, die Moses-Methode, alles Buchtitel. Also wenn ich es nicht bin, dann werden es doch wohl wenigstens die Glaubenshelden der Bibel sein, auf die ich mich verlassen kann. Kürzlich lagen Prospekte vielen christlichen Blättern bei, Titel Mission ist möglich, Masterplan für Deutschland. Da wird ein Buch empfohlen, in dem es heißt, bei nur ganz wenigen Korrekturen in einer Gemeinde gibt es eine große Seelenernte. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, der Wunsch ist doch verständlich, weil die Zahlen abnehmen. Na, hier nicht, aber Langensteinbach ist eine Ausnahme. Deshalb möchte man sich natürlich auf irgendetwas anderes verlassen und da ist natürlich Methoden liegen nahe, damit eben mehr Menschen Christen werden und Gemeinden wachsen. Das gelingt auch in einzelnen Fällen. Sie sind ja ein Beispiel dafür. Aber in der Mehrheit der Fälle geht es schief. Und was ist dann? Im letzten Jahr vertrauten über 700 Christen, die es besonders ernst meinen, also keine Liberalen, sondern Hardcore-Christen, ihren Pastoren, ihren geistlichen Leitern, ihren Vorbildern rund 15 Millionen Euro an, hatten sie ihnen doch versprochen. Wir haben eine Methode, bei der nicht nur eine Menge Geld für euch selbst rausspringt, sondern vor allen Dingen für das Reich Gottes die Mission. Die Folge der falschen Versprechungen, vor allem in baptistischen russlanddeutschen Kreisen, war, dass diese Christen sehr, sehr viel Geld verloren haben. Keiner hat was zurückbekommen. Manche sind völlig ruiniert. Es gibt Selbstmordfälle in diesen Kreisen aus diesem Grund, weil man sich so viel Kredit aufgenommen hat und alles ist weg. Hier ging es eben nicht in erster Linie um Mission, sondern hier bestätigte sich, was Paulus so beschreibt: Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Oder ein anderes Beispiel hier ganz aus ihrer Nähe. Da haben Mitarbeiter eines großen Verlages, schon finanziell angeschlagen, neue Leiter bekommen, extrem charismatisch. Und was haben sie gleich in der ersten Mitarbeiterversammlung gesagt? Wir haben die Vision von Gott. Also nicht vom Unternehmensberater, sondern da muss schon Gott gleich her, dass es aufwärts gehen wird und keiner wird seinen Arbeitsplatz verlieren. Alle 78 bei diesem evangelikalen Verlag haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und wenn ich sehe, was in den Zeitungen im Nordschwarzwald so über Christen stand, dann kann ich nur sagen, das hat uns sehr geschadet, uns allen. Natürlich sind das Ausnahmen. Bei ihnen wurde vergessen, nicht die Vision, sondern der Verstand ist die normale Gabe Gottes. Und wenn die Vision dem Verstand widerspricht, dann muss man natürlich bei nüchternen Christen mal nachhaken und fragen, könnt ihr das mal prüfen? So nach dem Motto, habe Mut, dich eines anderen Verstandes zu bedienen, wenn du selbst wenig davon hast. Das kann ja passieren. Natürlich gibt es auch begrüßenswerte Methoden. Wir haben Willow-Krieg aus den USA, wo Tipps gegeben werden, wie man Kirchenfremde besonders gut betreut, wie man Gottesdienste freundlicher gestaltet. Und ich denke, durch die vielen Kongresse von Willow-Krieg ist wenigstens verhindert worden, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher noch stärker gesunken ist, als sie ohnehin gesunken ist. Doch insgesamt muss man auch hier feststellen, trotz der Schulung von 120.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern durch Willow-Krieg in Deutschland ist eine Erweckung ausgeblieben, auch in den USA. Und ich habe viele Christen erlebt, wenn ich an diesen Kongressen war und dann wir Gemeinden von IDEA besucht haben, die dieses Konzept verfolgen, welche Enttäuschung da ist. Da hat man sich bemüht, alles super zu machen, tolles Buffet, wahnsinnige Einladungen, Musik, Pantomime, Filmchen, alles. Und hat tatsächlich auch Nichtchristen bekommen, dass sie zum Gottesdienst kamen und zum Schluss war dann oft die Bemerkung, es war ganz nett bei euch, aber es sagt mir nichts. Wie werden mir die Enttäuschungen über Methoden zum Segen? Indem ich ernst nehme, was das Neue Testament über unsere Aufgaben sagt, aber auch über unsere Grenzen. Auf der einen Seite sollen wir als Christen unser Bestes geben, das ist ja klar, privat, beruflich in der Gemeinde. Denn wir werden natürlich einmal von Gott gefragt, was wir aus den Gaben gemacht haben, die er uns gegeben hat. Und hier ist sogar eine Menge von Lohn die Rede im Neuen Testament. Also das Beste für den Besten, unseren Herrn, da sind wir uns sicher einig. Auf der anderen Seite, und hier erlebe ich oft Vorstellungen, die nicht biblisch sind, müssen wir uns deutlich machen, dass das Allergrößte, das Allerbeste, das Allerschönste Engagement nicht dazu führen kann, dass ein Mensch Christ wird. Wir können nicht Menschen bekehren. Jesus sagt auch nicht, seid Christenmacher, sondern er sagt, seid Zeugen, sprecht von mir, seid Menschenfischer, indem ihr allen meine Botschaft weitersagt. Der Heilige Geist, der kann dann etwas daraus machen. Er ist es, der zum Glauben führt, nicht wir. Und wenn ich mir das bewusst mache, ich muss mein Bestes geben, aber den entscheidenden Schritt, da ist nirgendwo verheißen, dass ich den tun kann, dass ein Mensch Christ wird, dann werde ich nicht enttäuscht, wenn das Echo mager ist. Und das ist dann bei allem großen Einsatz eine große Entlastung. Herr, wir geben unser Bestes, aber wenn keiner Christ geworden ist, dann laufen wir auch nicht in Sack und Asche um. Es ist für viele, besonders so Karrieretypen, etwas enttäuschend, dass das Wort Erfolg in der Bibel nicht vorkommt. Nirgendwo. Stattdessen ist von Frucht die Rede. Erfolg wäre, wenn ich in einem Jahr beispielsweise 30 neue Testamente an Nachbarn und Bekannte oder Kollegen weitergegeben habe. Ist ein Erfolg. Wer macht das schon? Wer schafft das schon? Frucht aber ist, wenn man an meinem Leben gemerkt hat, dass Botschaft und Botschafter so zusammengehören bei mir, dass sich Menschen für den christlichen Glauben wenigstens interessieren. Drittens, wenn es nicht die Methoden sind, kann ich mich dann auf unsere Verkündigung verlassen. Auch ein heißes Thema. Zunächst, es gibt viele gute Predigten. Frau Passage, die mich freundlicherweise von Karlsruhe hierher gefahren hat, sagte mir, so tolle Predigten wie hier gibt es in ganz Deutschland nicht. Das ist, da habe ich auch noch nie gehört, aber es muss ja auch im Alter mal was Neues hören. Ich finde das toll. So, also die Zahl der Pastoren ist tatsächlich in der Minderheit, die das siebte Gebot missachtet. Du sollst nicht stehlen, nämlich auch nicht meine wertvolle Zeit am Sonntagmorgen durch langweilige Reden. Doch wie kommt es, dass trotz guter Predigten in sehr vielen Gemeinden so wenig passiert? Das ist für mich ein Phänomen. Liegt es vielleicht daran, dass sich das Verständnis von Gott geändert hat? Vor 100 Jahren wurde noch, wenn man da so Predigten liest, so um den Ersten Weltkrieg herum, dann war das Gottesbild, das ist ein fordernder, richtender Gott. Das war so das Gottesbild vor 100 Jahren. Inzwischen haben wir das glatte Gegenteil in der Verkündigung, und zwar, auch das ist einseitig, Gott liebt jeden und Gott vergibt alles. Doch wenn Gott mich liebt, egal wie ich bin, egal was ich tue, warum sollte ich dann eigentlich Christ werden? Dann kann ich doch auch gleich Atheist bleiben. Da werde ich auch nichts dagegen haben können, wenn Gott mich liebt, so wie ich bin. Und wenn Gott sowieso immer alles sehr schnell vergibt, warum sollte ich dann eigentlich die nächste Sünde meiden? Liegt es vielleicht an diesem Gottesbild, dass es so viele lasche Christen gibt und sich so wenig Menschen tatsächlich für den christlichen Glauben interessieren? Wie werden mir diese Enttäuschungen zum Segen? Wir müssen uns deutlich machen, jeder Mensch glaubt an ein Leben nach dem Tode. Wir Christen haben den Vorteil, dass wir schon vorher dran glauben. Die anderen merken es dann nach dem Tod, dass es das gibt. Wir wissen, dass es nun mal zwei Ausgänge gibt, Himmel und Hölle. Und es ist ganz wichtig bei allen vielen Auslegungsfragen, dass eines klar ist, der Beginn jedes Evangeliums, da wird zusammengefasst die Botschaft Jesu und die besteht aus zwei Worten. Tut Buße, kehrt um. Jesus will eben, dass ich anders werde, dass ich eben nicht so bleibe, wie ich bin. Er liebt eben nicht die Sünde. Er will, dass ich in den Himmel komme, also muss ich mich ändern oder verändern lassen. Und das ist oft sehr schmerzhaft, weil ich mich von bestimmten Gewohnheiten trennen muss, oft auch von sehr lieben Freunden, wenn ich spüre, die ziehen mich weg von meinem Christsein. Und wenn ich so moderne Liederbücher mir ansehe und die Tendenz der Lieder, dann habe ich so das Gefühl, es gibt so ein Verständnis davon, Christsein bedeutet Paradies sofort. Da ist eine Halleluja-Stimmung, die verständlich ist, aber die eben nicht, auch wenn das jetzt enttäuschend klingt, der Heiligen Schrift entspricht. In den modernen Liederbüchern kommt Halleluja hunderte Male vor. Und dann gucken Sie mal in die Konkordanz auf den 1400 Seiten der Lutherbibel, aber das wird in der anderen auch so sein, kommt das Wort Halleluja ganze 27 Mal vor. Also alle 51. Seite kommt Halleluja vor. So realistisch ist die Bibel und wir werden dann nicht enttäuscht, wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen und sehen, da ist kein Paradies sofort versprochen und keine Halleluja-Stimmung vor dem ewigen Paradies. Viertens können wir uns wenigstens auf unsere Taten verlassen. Jahrhundertelang galt die Verkündigung als absolut entscheidend, die Tat zweitrangig, drittrangig, viertrangig. Auch hier haben wir mittlerweile ein ganz anderes Extrem. Das Motto heute lautet vielfach, es kommt alles auf die Tat an, wir sind Gottes Hände. So, wenn Sie sich mal überlegen, was dieser Satz heißt, der bedeutet ja, dann ist Gott abhängig von uns. Eine Kommunität hat das Motto, rede nicht von Christus, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Das klingt gut, bringt Beifall und trifft auf kleine Kreise sicher auch zu. Aber wenn die iroschottischen Mönche, die uns im 7. Jahrhundert in Germanien das Evangelium gebracht haben, so verfahren wären, also gewartet hätten, bis mal eine Horde Germanen da hochgezogen wäre und gesehen hätte, wie leben die denn da, und dann gefragt hätten, dann wären wir hier nicht, weil wir wahrscheinlich Heiden oder sonst was wären. Denn es ist doch leider so, dass oft nicht gefragt wird. Man geht einfach davon aus, es gibt auch Menschen, die Gutes tun und fragt nicht bei jeder Hilfeleistung, warum tust du das? Bist du möglicherweise Christ? In Deutschland ist von den Kirchen auf sozialem Gebiet noch nie so viel getan worden wie gegenwärtig. Nie hat es so viele helfende Hände gegeben wie im Augenblick. Muss ich das mal vorstellen, Caritas, also die katholische Truppe und die evangelische, die Diakonie, haben zusammen in Deutschland 950.000 Mitarbeiter. Hat es noch nie gegeben. Die Kirchen stellen jedes dritte Krankenhaus, jeden zweiten Kindergarten, die meisten Entwicklungshelfer, die meisten Hilfsorganisationen. So viel Tat wie gegenwärtig war nie. Und Lob und Preis dafür. Bin natürlich sehr dankbar dafür. Wie sähe es in unserem Land aus, ohne all diese sozialen Hilfeleistungen der Christen und Kirchen? Doch wir müssen uns die Frage stellen, wie kommt das eigentlich, dass trotz so unglaublich vieler sozialer Hilfe durch Christen und Kirchen die Zahl der Christen beständig sinkt? Und zwar nicht nur der Kirchenmitglieder, sondern auch die der wiedergeborenen Christen. Wie kann mir hier Enttäuschung zum Segen werden? Indem ich mir deutlich mache, klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber es ist so, Soziales tun auch andere. Es gibt auch unglaublich viel gute Hilfe von Heiden, gottlose Barmherzigkeit. Nur wir Christen können eben Christus ins Spiel bringen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass Christus für jeden Menschen ganz wichtig ist, dann kann eben auch die liebevollste Tat nicht das Evangelium ersetzen. Also es ist eben beides wichtig, Evangelisation und Diakonie, Soziales und Verkündigung. Fünftens, kann ich mich nun auf meine Mitchristen verlassen? Es ist ein merkwürdiges Phänomen in Deutschland. Die größte Unternehmensberatung McKinsey hat eine Studie gemacht, was bringt das eigentlich, was bringen die Christen eigentlich dem deutschen Volk? Und sie haben eine tolle Feststellung getroffen, auf die wir, stolz dürfen wir eigentlich nicht sein als Christen, aber die, für die wir sehr dankbar sein können. Je mehr Christen es gibt, desto besser geht es der Gesellschaft. Das ist doch ein Satz. Nicht von IDEA, nicht von mir, sondern von McKinsey. Die haben festgestellt, fromme Protestanten, gilt natürlich wahrscheinlich auch für Katholiken, also das sind laut Studie die mit einer hohen Kirchenbindung, sind zufriedenere Menschen, opferbereitere Menschen, setzen sich mehr für die Gemeinschaft ein als andere. Eine weitere Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat ergeben, Christen fahren weniger schwarz, betrügen weniger bei der Steuer, tun vieles Positive für alle. Also eigentlich müsste der Staat Mission finanziell subventionieren. Auf diese Weise könnte er seinen Schuldenberg viel schneller abbauen. Aber genug des Werbeblocks für uns Christen. Die andere Seite ließ ausgerechnet Kanzlerin Merkel im Herbst mit Worten anklingen, die uns sehr nachdenklich stimmen sollten. Mich haben sie es jedenfalls. Sie sagte ausgerechnet auf einem Parteitag, man darf Muslimen nicht vorwerfen, dass sie mit leuchtenden Augen über ihren Glauben sprechen. Wir aber, also wir Christen, nicht in der Lage sind, mit noch leuchtenderen Augen von unserem Glauben zu reden. Was für ein Satz. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, warum leuchten unsere Augen so wenig? Warum wirken wir häufig wie Leute auf dem Weg zum Zahnziehen? Warum verhalten wir uns oft untereinander, nicht gegenüber, nein, untereinander, schlimmer, als man es bei Nichtchristen beobachten kann? Und dabei ist die Messlatte leider nicht selten, je frömmer, desto schlimmer. Wie ist das zu erklären, dass manchmal die, die genau wissen, wie man in den Himmel kommt, auf Erden so viel Hölle verbreiten können? Wie können uns die Enttäuschungen, die wir uns untereinander bereiten, zum Segen werden? Geht das überhaupt? Es geht. Zum einen, indem wir uns nicht gegenseitig überfordern. Es gibt eine Tendenz in Predigten, die steilsten Thesen herauszustellen. Da wird beispielsweise bei Trauungen gern von Paulus zitiert, die Liebe erträgt alles, die Liebe deckt alles zu, die Liebe duldet alles. Beim ersten Ehekrach muss ich doch die Eheleute fragen, sind wir eigentlich jetzt noch Christen? Und es gibt doch sicher nur ganz wenige, die diesen Krach nicht erleben. Und dann sieht man doch einen unglaublichen Zwiespalt. Warum schaffe ich es nicht, alles zu ertragen, alles zuzudecken, alles zu dulden? Warum wird nicht gleichzeitig, wenn man schon predigt, ich weigere mich, Trauungen mal über diesen Text zu machen, weil ich sehe, das packt kein Mensch, was hier der Paulus sagt, und das tröstlich ist, er hat es selbst nicht gepackt. Aber das kann man doch sagen, weil es im Neuen Testament steht, und das ist das Tolle am Neuen Testament, dass es nichts unterdrückt, dass es jede menschliche Schwäche auch aufzeigt. Und da steht in der Apostelgeschichte, der große Paulus hat eben nicht alles geduldet. Ja, er trennte sich sogar von einem seiner Mitarbeiter. Er konnte das nicht dulden, was der gemacht hat. Paulus kann an Gemeinden schreiben, im Galaterbrief, verflucht sei, da geht es ja um Menschen, wer ein anderes Evangelium predigt. Hier wurde nicht alles geduldet. Warum kann man nicht diese beiden Seiten aufzeigen? Oder Jesus? Vielen ist Jesus unheimlich, weil sie sich sagen, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Und da sagen auch wir als Gläubige, Jesus ist auf der einen Seite wahrer Gott und auf der einen Seite wahrer Mensch. Also er muss dann ja auch was Menschliches an sich haben. Aber in Predigten, Jesus ist immer lieb und immer friedlich. Und da gibt es dann gar keine Beziehung für Heiden zu Jesus, weil sie sagen, das ist... Der hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, denn ich kann nicht immer friedlich sein. Bibelleser wissen, das stimmt ja alles gar nicht. Jesus konnte unglaublich unduldsam, ja harsch sein. Und er hat sogar mit der Peitsche die Händler aus dem Tempel herausgetrieben. Nach heutigen Gesetzen hätte er dafür eine ganz saftige Strafe erhalten. Vielleicht sogar von einem christlichen Richter. Es wird, das stelle ich in vielen, ich muss ja dienstlich eine Predigt nach der anderen hören, ein einseitiges Bild von biblischen Personen gezeichnet, so als seien sie unerreichbare moralische Vorbilder. Da haben wir auf der einen Seite Mose, ein beispielloser Führer seines Volkes aus der Sklaverei bis kurz vor dem gelobten Land. Aber dieser Superführer hat zuvor auch erstmal einen Ägypter erschlagen. Das sind mindestens, ich habe mal im Strafgesetzbuch nachgeguckt, 5 Jahre Gefängnis. Da ist der große Glaubensheld Abraham. Ich habe noch nie in einer Predigt gehört, dass auch er eine schwache Stunde hat. Er hat gelogen. Und zwar so heftig gelogen, dass er wahrscheinlich sogar in der badischen Landeskirche als Kirchenvorsteher hätte zurücktreten müssen. Und schließlich der alles überragende König David. Ich sehe noch die Bilder in der Kinderbibel, alles super. Ja, der tolle Mann hat schwer gesündigt und säße heute wegen Mordes sehr lange im Knast, nämlich lebenslänglich. Und. Was ich damit sagen will, wenn wir nicht auch die Schwächen, Fehler und Sünden der Glaubensväter benennen, dann kann Glaube krank machen. Er macht aber gesund, wenn wir deutlich sagen, es gibt für jede Nullnummer, ja sogar für jeden Kriminellen eine Chance zur Umkehr. Wir haben immer die Möglichkeit, neu anzufangen. Das ist ein unglaubliches Fund. Wenn wir das nicht betonen, machen wir uns alle selbst verrückt. Ein weiteres. Jedes Schiff wird von Nieten zusammengehalten, auch das Schiff Gemeinde. Und wir ersparen uns viel Enttäuschung, wenn wir das nicht einfach immer berücksichtigen. Ich muss viele Gebetsgemeinschaften, ich sage das jetzt mal, oft ertragen, weil ich da geradezu einen inneren Widerstand verspüre bei vielen Gebeten, weil es einfach das, was erbeten wird, nicht in der Bibel steht. Also ein ganz beliebtes Gebet ist, Herr, schenke doch unserem ganzen Land eine Erweckung. Mach doch, dass die gesamte Elite von dir ergriffen wird. Natürlich kann man das beten, natürlich kann das auch Gott tun, aber er hat es nicht verheißen. Paulus schreibt über die Situation unserer Gemeinden, wo sind denn die Klugen in unseren Gemeinden, wo sind denn die Meinungsführer, wo sind denn die Spitzenkräfte dieser Zeit? Er will damit deutlich machen, es gibt sie nicht, es sind Ausnahmen, wenn sie da sind. Und Gott hat es offensichtlich so gewollt, dass sie weithin fehlen, damit keine Gemeinde sagen kann, wir sind die Tollsten, weil wir die Besten haben. Tatsächlich muss man auch ganz nüchtern sehen, ich kriege ja nun viele Gemeinden mit, es sind dort überdurchschnittlich viele, die nicht zur Elite gehören. Und es gibt wahrscheinlich keinen Verein, keinen Laden, keine Institution, der so viele psychisch Kranke anzieht wie die Gemeinde Jesu. Ich höre darüber manchmal einen Staunen, unsere ganze Gemeinde, ein einziges Krankenhaus. Bibelkenner werden sagen, ja und, hat doch Paulus alles gesagt. Gott will sich in den Schwachen als stark erweisen. Gäbe es nur Starke, wofür sollten wir denn Gott dann eigentlich noch bitten? Und wo wäre dann der Platz für die Schwachen? Wer würde sich denn um die vielen seelisch Kranken kümmern, wenn es nicht die Gemeinde Jesu wäre? Von den schweren Fällen mal abgesehen. Wir könnten uns viel Enttäuschung ersparen, wenn wir nicht einem Idealbild von Gemeinde folgen, das eben unbiblisch ist. Und schließlich, wo ich auch selten was höre, Christen leben nicht normal. Und wenn uns das deutlich wird, geht es uns besser. Was will ich damit sagen? Im Neuen Testament ist unglaublich häufig vom Gegenspieler Gottes die Rede, dem Teufel. Und sein größter Erfolg auch unter den Frommen ist, dass manche glauben, es gebe ihn gar nicht. Wörtlich übersetzt heißt Teufel der Durcheinanderwerfer. Seine Hauptaufgabe ist es, uns Christen durcheinander zu bringen, dass wir nämlich streiten. Ich will das mal positiv deuten. Bekommen wir nicht immer gleich Panik, wenn es kracht in unseren Gemeinden? Sondern sehen wir es doch einmal mal ganz positiv. Nur da, wo Christen es ernst meinen, ist der Teufel in höchster Aufregung. Nur geistlose Gemeinden sind teufelsfreie Gemeinden. Nur da, wo Christen es ernst meinen, da geht's rund, da ist der Teufel in Aufregung. Nur da wird wahr, was Paulus so beschreibt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also mit ganz normalen menschlichen Auseinandersetzungen, sondern mit Mächten und Gewalten. Und das heißt eben, wir leben als Christen nicht normal wie die Heiden. Martin Luther sagte einmal, wenn wir als Christen eine Kirche bauen, dann baut gleichzeitig der Teufel eine Kapelle daneben. So nah ist das alles mit dem Teufel. Und das ist klar, mit jedem Bekenntnis zu Jesus Christus springen wir dem Teufel ins Gesicht. Und was macht er? Er springt zurück und sorgt für Streit. Wir werden nur dann dem Teufel den Sieg vermasseln, wenn wir uns bei Streitthemen fragen, geht es hier wirklich ums Heil oder um Zweitrangiges? Wenn sich die Kirchengeschichte ansehen, die meisten Zerwürfnisse, da ging es nicht um Himmel und Hölle. Einigkeit gibt es nur dann, wenn uns allen bewusst wird, entscheidend ist, dass wir an Jesus als unseren Herrn glauben und entsprechend handeln und nicht, ob wir sitzend, liegend oder stehend beten und Mitglieder einer Landes- oder Freikirche sind oder was es noch an zweitrangigen Themen gibt. Erst dann, wenn wir uns im Entscheidenden einig sind, dann wird der Teufel uns weniger bedrängen. Schlussendlich kann ich mich eigentlich auf Gott verlassen. Für viele Christen ist schon die Frage blasphemisch. Doch interessanterweise nicht in dem Buch, auf das wir uns gründen, der Bibel. Da kann der Sohn Gottes, muss ich mal vorstellen, seinen Vater fragen, warum hast du mich verlassen? Und gehen Sie mal die Psalmen durch. In unglaublich vielen Psalmen wird Gott angeklagt. Du kennst mich nicht mehr. Du kümmerst dich nicht um mich. Du kümmerst dich mehr um meine Feinde als um deinen Anhänger. Warum trauen sich trotzdem nur wenige so zu beten, obwohl es ihrer Erfahrung entspricht? Es ist doch so, dass wir Zeiten haben, wo wir das Gefühl haben, wo ist eigentlich Gott? Ich bin in tiefster Not, aber ich habe irgendwie das Gefühl, entweder stimmt es mit mir nicht oder mit Gott nicht. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir häufig geprägt sind von einem Gottesbild, das der berühmte Psalm 23 geprägt hat? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das hat der Beter, der das damals gebetet hat, auch tatsächlich so erfahren. Das kann man auch heute erfahren. Aber man kann auch ganz anderes erfahren. Denken Sie an die 200 Millionen Christen, die verfolgt werden. An Christen, die unglaublich schwer erkrankt sind, und zwar, weil sie etwas für ihren Herrn tun wollten. Mich hat in den letzten Monaten keine Geschichte so umgehauen wie einen Besuch bei einem jungen Mann, der auch aus Baden kommt, nämlich Samuel Koch. Wir haben keinen Fernseher, aber ihr kriegt natürlich trotzdem alles mit. Das ist der junge Mann, ich muss ausnahmsweise die Bildzeitung, dann können Sie die großen Buchstaben sehen, ist aber auch keine nackte Frau, nein, dabei. Das ist dieser junge 23-Jährige, der bei Wetten, dass über Autos gesprungen ist und dann schwer gestürzt ist, Arme und Beine gelähmt. Wir wussten, ja, der Vater predigt und gehört zu einer Landeskirche und einer Gemeinschaft in Efringenkirchen. Und der Sohn hat Kindergottesdienst gemacht, also irgendwie fromm. Und wir haben auch viel berichtet in Idea und Weihnachten platzte mir dann der Kragen, als dann in der Redaktion es wieder hieß, so, wir machen wieder was über Koch. Ich sage, nein, ich kann das nicht mehr hören, den Namen. Es gibt so viel Elend auf der Welt und so viel Not unter Christen, also nicht immer diesen einen. Und dann bekam ich einen Anruf Ende Januar von der Mutter, ob ich mal in die Schweiz kommen könnte und sie besuchen. In der Spezialklinik in Nottwil, wo der Sohn einer Therapie unterzogen wird, sich unterziehen lässt. Und es hat mich umgehauen, was ich hörte und was ich erlebte. Ich wusste es einfach nicht. Es weiß auch kaum einer. Ich habe in Idea eine Seite darüber berichten dürfen, aber die entscheidenden Sachen wollten die Eltern noch nicht berichtet haben. Ich sage das jetzt mal unter allem Vorbehalt. Da ist ein junger Mann, der brennt für Jesus. Der hat nur ein Ziel. Ich möchte, dass Jesus viel mehr Menschen bekannt wird, als das auf normalen Weise passiert. Also ich will prominent werden. Denn dann kann ich über die Medien, über das Fernsehen was von Jesus sagen. Er ist ein super Sportler, ein Kraftpaket. Und er ist Kunstturner, er hat mit dem Weltmeister Hambrüchen zusammen trainiert. Also wirklich ein Spitzensportler. Und ein Team vom ZDF wird auf ihn aufmerksam und fragt, ja, wollen Sie das nicht bei Wetten, das machen? Und dann gibt es eine Diskussion in der Familie. Soll man das machen oder nicht? Und der Sohn sagt, ich will, wenn ich gewinne, wenn ich Wettkönig werde, dann will ich ein Zeugnis für Jesus geben. Und 30, 40 Christen sitzen da unter den Zuschauern bei Wetten, dass alle beten. 500 Mal haben sie vorher geübt. Und der Vater sagt, es kann ja eigentlich nichts passieren, er will ja etwas für Jesus tun. Und dann haben sie verabredet, bei jedem Sprung wird ein Vers im Kopf zitiert aus Psalm 23. Beim ersten Sprung, der Herr ist mein Hirte. Zweiter Sprung, dritter Sprung, vierter Sprung. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er stürzt und ist total gelähmt. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Ab hier nichts. Nichts, wenn eine Fliege auf der Nase ist, muss er die Zunge rausstrecken. Dann ist so ein Mechanismus, dann werden die Schwestern alarmiert. Können Sie sich diese Tragik vorstellen? Ein Mensch, ein junger Mensch will etwas für Jesus tun. Nicht für seine Karriere, wollte kein Geld, kein Ruhm, nichts, sondern wollte ein Zeugnis für Jesus geben. Ich will nicht weiter darüber berichten, aber es war etwas Unheimliches zu erleben, wie dieser Junge trotzdem an Jesus festhält. Aber er erlebt doch Mangel, schwersten Mangel. Ein anderes Erlebnis, das mich tief erschüttert hat, ich besuchte eine sterbende Bekannte auf der Intensivstation und in den 2 Stunden, wo ich bei ihr war, starben in Nachbarabteilungen da, die werden ja alle nur durch so, sind ja keine Wände, sondern so Laken da getrennt, starben 3 Menschen. Völlig allein. Da war niemand bei ihm. Ich war fix und fertig und ging zum Chefarzt und sagte, gibt es denn hier keinen Pfarrer, keinen Christen, der sich um diese Menschen in der wichtigsten Stunde ihres Lebens, von der Geburt mal abgesehen, kümmert? Und er sagte, ich kann mich eigentlich nur an wenige Besucher erinnern in meiner langen Zeit hier, die sich als Christen zu erkennen gegeben hätten. Und ich sagte, ja, warum denn? Wie erklären sich das? Und dann sagte er einen Satz, der mir sehr zu denken gegeben hat, vermutlich, weil viele mit diesem Elend hier auch nicht fertig werden. Liegt das daran, dass oft unter uns nur die Bibelstellen im Vordergrund stehen, die uns Gott als einen immer liebenden, immer nahenden, immer uns behütenden im Vordergrund stellen? Die Menschen der Bibel haben Gott auch ganz anders erfahren. Und es ist eine große Hilfe, wenn wir das nicht verdrängen. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich nicht einschlafen kann. Das ist nichts Dramatisches, aber wenn man nächsten Tag arbeiten muss und um 5 Uhr immer noch nicht eingeschlafen ist, dann wird es schon spannend. Besonders wenn man so wehleidig ist wie ich. Und es war eine Nacht, ich wälzte mich hin und her und meine Frau, die konnte dann auch nicht schlafen. Und dann sagte sie, lies doch in der Bibel. Ich war wütend, ich sage, das hilft mir nicht. Dann liest die Psalmen, dann konnte ich nur sagen, habe ich alle durch. Und dann war ihr tolles, super Argument, das hat mich dann auf die Palme gebracht, dann lies nochmal. Ich habe aus Wut, kein geistliches Motiv, so heilig bin ich nicht, die Bibel dann nochmal aufgeschlagen. Und dann las ich einen Vers, den habe ich sicher schon x-mal gelesen, aber hat mir nie was bedeutet. Da betet ausgerechnet der große König David in Psalm 69, das Wasser steht mir bis zum Hals. Als ich das las, habe ich gejubelt. Ich hatte das Gefühl, ich komme in der Bibel vor. Endlich mal nach langer Zeit dachte ich, das, was ich empfinde, ist tatsächlich, gibt es in der Bibel. Und das gibt es bei ganz großen Glaubenshelden. Ich war richtig glücklich über diesen Satz, das Wasser steht mir bis zum Hals und fortan konnte ich besser schlafen. Wie passt das aber zusammen? Auf der einen Seite, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auf der anderen Seite, in der gleichen Bibel, das Wasser steht mir bis zum Hals. Kann man sich also auf Gott nur teilweise verlassen? Zu Ihrer Beruhigung, ich möchte hier nochmal eingeladen werden, aber auch aus Überzeugung, wir können uns ganz auf Gott verlassen, aber unter einer Voraussetzung, wenn wir auch die ganze Heilige Schrift ernst nehmen und nicht nur Lieblingsverse. Nur dann werden wir nicht enttäuscht, wenn wir die ganze Heilige Schrift nehmen, so wie sie ist, mit allen Wahrheiten, weil wir dann erfahren werden, ich kann mich darauf verlassen, dass Gott tatsächlich das Beste für mich will, auch wenn ich es in Notzeiten nicht erkennen kann. Es gibt auch einen Segen von Gebeten, die nicht erhört werden. Die niederländische Schriftstellerin Corrie ten Boom saß zusammen mit ihrer Schwester in einer Baracke im KZ. Und sie gingen sich gegenseitig furchtbar auf die Nerven, weil die Schwester von Corrie ten Boom die Angewohnheit hatte, jeden Abend Gott für alles zu danken, egal was passiert ist. Eines Tages bekam sie zu allem Elend auch noch Flöhe in ihrer Baracke. Und was passierte? Die Schwester dankte am Abend selbst für dieses Ungeziefer und Corrie ten Boom, für die war das eine unglaubliche Provokation und sie fuhr ihre Schwester an, wie kannst du dafür dankbar sein, dass wir auch noch unter diesen schrecklichen Viechern zu leiden haben, neben all dem Elend, was wir sowieso schon haben. Und sie bat natürlich dafür, dass die Flöhe verschwinden. Gott sei Dank verschwanden sie nicht, was sie aber viel später erst erfahren hat, warum das gut war. Sie wurde entlassen aus dem KZ und später erfuhr sie, warum KZ-Wächter sie nicht zum Töten abgeholt hatten. Es hat einen ganz schlichten, einfachen Grund, sie wollten sich nicht mit Flöhen anstecken und sind deshalb an der Baracke von Corrie ten Boom immer vorbeigegangen. Können Sie sich das vorstellen? Gott hat piesackendes Ungeziefer geschickt, um seine Leute zu retten. Habe ich gesagt, Gott hat tatsächlich immer das Beste für uns im Sinn, auch wenn wir es oft in dem Augenblick nicht erkennen. B, ich kann mich auf Gottes Plan verlassen. Viele Katastrophen auf Erden enden leider nicht mit Rettung. Auch Christen erleben Verkehrsunfälle, Erdbeben, Epidemien, schwere Krankheiten, sind völlig verzweifelt, fühlen sich total verlassen. Denken Sie an die Christen in Japan. Es sind nur wenige, aber allein 50 Kirchen sind zerstört worden und eine ganze Menge Christen gehören zu den Opfern. Unter Christen wird gern Dietrich Bonhoeffers vertonter Text gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Doch weiß jeder, was er singt, wenn er singt, was in der dritten Strophe steht. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern. Ich gestehe Ihnen freimütig, ich singe die Strophe nie mit. Ich kann's nicht. Ich bin froh, wenn ich Leid annehmen kann, aber dankbar, so weit bin ich noch nicht. Aber eines weiß ich, wir haben als Christen in der Katastrophe als Einzige eine positive Perspektive, nämlich die Ewigkeit. Karl Marx hat uns Christen vorgeworfen, wir vertrösteten auf das Jenseits. Doch besser in auswegloser Lage Trost auf die Ewigkeit als trostlos in der Katastrophe verrecken. Das muss man doch auch mal ganz nüchtern sehen. Natürlich hat Karl Marx recht, wenn er Christen erlebt, denen Armut und Ungerechtigkeit völlig egal sind oder die das sogar noch religiös übertünchen. Natürlich haben wir als Christen die Aufgabe, so viel Gutes zu tun, wie uns irgendwie möglich ist. Aber in der Katastrophe, da haben wir als Einzige eine Perspektive. Und C und letztens, ich kann mich auf Gottes Zusagen verlassen. Im Programmheft des letzten großen Berliner Theatertreffens, Sie sehen, ich komme aus dem Heidentum, ich liebe auch heute noch Theater, aber da, deshalb finde ich so schöne Zitate, da steht die Frage, warum geht man ins Theater? Das tun ja Zehntausende Abend für Abend. Und die kühne Antwort lautete, also warum geht man ins Theater? Weil man auf ein Wunder hofft. Habe ich selten erlebt im Theater, aber immerhin. Das ist das, was also weltliche Leute vom Theater erwarten. Und das Tolle ist, wir Christen brauchen gar nicht zu hoffen. Wir können es erleben. Das ist mir jetzt nochmal deutlich geworden an der Religiosität der Japaner. Jesus Christus hat etwas gesagt, was noch niemals in der Geschichte, seit es Religionen überhaupt gibt, jemand zu behaupten wagte. Ihr dürft zum Schöpfer dieses Kosmos Vater sagen. Können Sie in keiner anderen Religion, wenn es überhaupt einen Gott gibt, Islam, ein ferner, strenger, unnahbarer Gott, Hinduismus, Buddhismus, die kennen überhaupt keinen persönlichen Gott. Und Jesus fordert uns auf, sagt im Vater unser Vater und bittet ihm um alles, was wirklich notwendig ist, dass wir Brot haben. Nicht Kaviar, ist dann auch immer eine Enttäuschung. Ich habe um einen Ferrari gebeten und jetzt sitze ich hier noch mit meiner kleinen Karre. Nein, Brot, nicht Kaviar, Thema Bescheidenheit. Dass sein Wille geschieht, nicht unser. Thema Demut, es gibt einen Boss über uns. Dass sein Name erhöht wird, nicht unser. Thema das Ende aller Eitelkeit, dass wir nicht in Versuchung geführt, sondern vom Bösen erlöst werden. Unser Leben ist ein einziger Kampf zwischen Gut und Böse und wir müssen uns entscheiden. Und dann der größte Hammer im Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, wörtlich müsste es eigentlich heißen, wie auch wir vergeben haben. Unseren Schuldigern. Gott bietet Vergebung an, aber er will, dass auch wir vergeben. Was ist das für eine revolutionäre Konsequenz? Stellen Sie sich das mal vor. Zu jedem Gottesdienst gehört das Vaterunser. Das heißt, nach jedem Vaterunser müsste eigentlich Streit in der Gemeinde, in Familien, unter Freunden vorbei sein, weil wir nehmen Gottes Vergebung in Anspruch und die Bedingung daran ist, dass wir auch anderen vergeben haben. Und wenn wir das nicht tun, den anderen vergeben, dann verramschen wir das Evangelium. Dann ist es besser, liebe Geschwister, verzichten Sie auf die Vergebung durch Gott. Ich habe das versucht, ein paar Wochen. Ich meinte, meinen Schwiegereltern nicht vergeben zu können und habe dann einfach bin rausgegangen oder habe nicht mitgebetet. Ging nur ein paar Wochen gut, dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, dann wollte ich Frieden haben und ich bekam ihn. Das ist das Wunder des Gottesdienstes, das eben kein Theater bieten kann. Der legendäre Chef der Deutschen Bank, der von Terroristen ermordete, Alfred Herrhausen, sagte einmal, die meisten Probleme entstehen, wenn wir nicht zu Ende denken. Christen denken zu Ende, weil sie wissen, worauf es ankommt. Im Journalismus erlebt man, und da ist Idea genauso wie weltliche Blätter, wie vielen Menschen es doch wichtig ist, dass ihre Namen positiv erwähnt werden. Und ja, nichts Negatives. Völlig anders, als wie es in der Bibel ist. Und es ist natürlich verständlich, dass jeder mit Orden und Ehrenzeichen erwähnt werden möchte. Aber es ist eben nicht ewigkeitstauglich. Und da ist unglaublich ernüchternd ein Gang über den Friedhof. Ich gehe jeden Morgen von zu Hause zum Bahnhof und der Weg ist über den Friedhof. Und da sieht man dann, die meiste Inschrift auf Gräbern ist, wir werden dich nie vergessen. Was glauben Sie, wie viele Grabsteine bei diesem Spruch schon überwuchert sind von Unkraut, obwohl die Leute erst 10, 20 Jahre tot sind, längst vergessen. Jesus Christus sagt, wichtiger ist, dass unser Name im Himmel bekannt ist. Und wie erreiche ich das? Unser Herr verspricht, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Die Eintrittskarte in den Himmel ist ganz einfach. Das Bekenntnis zu Jesus Christus in Wort und Tat. Ein Mann, ein bekannter Evangelist, aber den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, der eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt hat, wir haben sogar ein Jahr zusammengearbeitet, hat inzwischen Alzheimer bekommen. Er kennt weder seinen Namen, geschweige denn meinen, nicht mehr. Unserer letzten Begegnung war ich natürlich ein bisschen erschüttert, weil ich das alles nicht so erwartet hatte, so schlimm. Und dann erwähnte ich, ich weiß gar nicht mehr warum, den Namen Jesus. Und plötzlich sprudelte es aus ihm heraus, er erhielt mir gleich eine Predigt, so wie früher. Der Name dieses Mannes dürfte auf jeden Fall im Himmel aufgeschrieben sein. Und darauf kommt es an, bei einem jeden von uns. Amen.
Wir danken dir dafür, dass du uns so lieb hast, dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wir danken dir, dass du uns in großer Liebe und Barmherzigkeit begegnest, aber dir auch Änderung wünscht. Herr, du weißt, wie viel wir hören, und dann hören wir das Nächste. Und wir bitten dich, dass das, was du uns sagst, auch wirklich ankommt und uns verändert und dass das Früchte trägt. Hilft uns doch bei dem, was wir heute Abend gehört haben, dieses Packende zu finden oder zu greifen, wo es mir persönlich gilt und nicht dem Bruder nebenan. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du die Zukunft vorbereitest und hilf uns, dass wir dabei sind, wenn du die Zukunft vorbereitest. Wir bitten dich um deinen Segen für Helmut Mattis und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem schweren Job zu unterscheiden und zu entscheiden. Gib ihnen Weisheit, Mut, Heiligen Geist. Wir bitten dich für die, die heute nicht da sein können, besonders die, die jetzt ganz schwer dran sind oder in Trauer sind, da bitten wir dich besonders für Traudelgass. Begegne ihnen, segne sie und stärke sie. Herr, und wir danken dir, dass du da bist, dass wir dich ehren können als den, der über dieser Welt steht und zugleich in dieser Welt steht. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du den Himmel geöffnet hast und auch unser Herz öffnest, dass Himmel und Erde zusammenkommen. Wir ehren dich und wir beten dich an und wir freuen uns über dich und hilf uns doch, ganz konkrete Schritte zu setzen und nicht nur zu hören. Amen.